Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria, zur nächsten Sendung. Am Mikrofon ist Andrea Marti. Die heutigen Franziskaner hießen bis 1897 Observanten. Sie gehen auf den Reformen des Ordens, den heiligen Bernardin von Siena, aus dem 14. Jahrhundert zurück. Wieso der heilige Bernardin von Siena als großer Mariologe, Doktor Assumptions und Reformen der Franziskaner genannt wird, das erfahren wir heute vom Franziskanerpater Gottfried Decker. Und so begrüße ich Sie, Pater Gottfried, bei Radio Gloria ganz herzlich und ich würde Ihnen das Wort übergeben.
Ja, grüß Gott, Frau Marti. Als Einstieg möchte ich Ihnen etwas vorlesen aus dem Buch von Heinrich Federer, der Priesterdichter, der 1866 geboren, 1928 in Zürich gestorben ist. Er war ein begnadeter Schriftsteller. Er hat unter anderem ein Büchlein geschrieben, das den Titel trägt »Umbrische Reisegeschichtlein«. Und da spricht er natürlich von Assisi, da spricht er von Laverna, da spricht er von Heiligtümern des heiligen Franziskus, aber er spricht auch von heiligen Franziskanern, unter anderem über den heiligen Bernardin von Siena, dem er ein Kapitel widmet mit der Überschrift »Der Demokrat in der Kutte«. Und aus diesem Aufsatz möchte ich Ihnen kurz etwas vorlesen als Auftakt zu dieser Sendung Bernardin von Siena. Bernardino war ein kluger und feiner Edelmann, an der Universität der erste Student, ein prächtiger Gesellschafter und liebenswürdiger Plauderer. Aber da brach 1400 die Pest mit jener dämonischen Gewalt aus, in der sie Boccaccio schon gesehen und so klassisch beschrieben hatte. Bernardino hatte sie noch viel klassischer erlebt. Boccaccio ist in ein Landhaus geflohen, bis die grausige Beulenseuche sich verzog. Bernardino lief ihr entgegen, umarmte sie gleichsam, wusch ihre Eiterwunden, salbte ihre Narben, heilte, heiligte sie. Während die stolze Stadt zitterte und ihre Adlige und Vermögenden sich in der fernen, baumgeschützten Landgütern verkrochen, blieb Bernardino auf dem Platz, eilte ins erste und letzte Haus und trotzte an 100 Betten 100-mal dem Tod. Nach dieser echt franziskanischen Reifeprüfung trat er in den Orden des heiligen Franziskus ein. In jenen Tagen der wenigen und schlechten Straßen und der wochenlangen Reise, um nur von einer größeren Stadt zur Nachbarin zu gelangen, musste ein junger Mensch schon sehr viel Reichtum oder Gewalt und Keckheit besitzen, um über den Schatten seiner Provinz hinaus zu wirken. Bernardino war denn auch gewiss als Laie nicht weiterhin bekannt, obwohl er als reich und altadelig gelten durfte. Da haben nun die Bettelorden eine wahrhaft weise demokratische Vorsehung gespielt. Über ganz Italien verzweigt, stellten sie ihre tüchtigen Leute sogleich an die bedeutenden Posten der Arbeit. Für sie gibt es keine Entfernung. Ihre großen Prediger stehen im April auf der Mailänder Kanzel, halten die Pfingstpredigen in Sizilien und feiern den Advent droben im Österreichischen. Dem demokratischsten Orden, den Franziskanern, verdankt Bernardino es, dass er sehr früh als gewaltiger Volksmann wirken durfte. Es fällt auf, dass er zuerst unter den Ackersleuten Umbriens und den Rebenbauern Toskanas predigen musste, 15 Jahre lang. Und doch kannten die Oberen seine fürstliche Beredsamkeit. Einen gleich großen Redner hatte damals weder sie noch irgendein anderer Orden. Dennoch musste er dem Landvolk und Kleinbürgertum predigen. Seit der Pest und dem franziskanischen Noviziat hat sich die demokratische Gesinnung Bernardinos immer kräftiger entfaltet und ist mit der Priesterweihe und dem ersten seelsorglichen Wirken rund und reifer geworden. Von nun an ist er der reine, ausgesprochene Mann des Volkes. Die kleinen Leute bilden seine große Welt. Seine Kanzelsprache, sein Tod, seine Bilder und Beweise richten sich wunderbar nach der Einfalt des Volksherzens. Er schildert kräftig, malt dick und groß, wirft tiefe Schatten, zündet grelle Lichter an. Er erschreckt, begeistert, macht lustig und traurig mit oft beinahe brutaler Heftigkeit. Er fürchtet kein grobes Wort für eine grobe Sache. Selbst die Plastik und Wucht der Gassensprache ist ihm recht, wenn er die Gemeinheit der Gasse verspottet. Nicht das Adelshaus von Siena, sondern der Volksmarkt gibt ihm die Worte ein. Aber er weiß sie der grandiosen Bibelsprache in einer Art anzubequemen, dass der Gedanke nie auch nur ein Streifchen seiner Würde verliert. Einen solchen Prediger konnten die Oberen nicht an die feinen Höfe der Humanisten in der Gesellschaft der Renaissance schicken. Ein Mann, der von dem Pharisäer Herzog und den Medici in Florenz und selbst vor dem Piccolomini einen so anders gearteten Sienesen bestehen mochte, musste das Evangelium ästhetischer verkünden, musste griechische Dichter zitieren, Ciceros Perioden nachahmen, sangvolle Satzdekadenzen formen und sich in der Mythologie fast so gut wie in der Christologie auskennen. Es kommt dazu, dass Bernardino der strengen Observanz der Franziskaner angehörte. Dieser rigorose Zweig der Franziskaner hatte im lauen Zeitalter des Humanismus ohnehin einen harten Stand. Es galt als geistliche Rohheit, als revolutionär, als fanatisch. Da fürchtete dann der Obere in Siena Ungelegenheiten von Bernardinos Eifer. Dieser schöne Mann mit den tiefen Brauenbögen, dem gelbblonden Haar, den Wangen bald rot, bald blass, dem vor Inbrunst glühenden Mund, der kleinen, raschen, tapferen Gestalt und einer Händebewegung, die aus dem gemeinen, dunklen Habit heraus so leuchtende Zeichnungen zum Wort schrieb, dass man sie noch lang nach der Predigt durch die graue Kirchenluft meinte, schweben und schwingen zu sehen. Dieser Bernardino sah wie ein lanzenschwingender Erzengel Michael aus, wenn er gegen die Missbräuche seiner Zeit redete. Die feine Welt hätte seine Blitze und Donner nicht ertragen. Reich und arm, gemein und herrschaftlich, Krieger und Krämer, Herzog und Bettler, alles kam, horchte atemlos, bangte, zürnte, erblasste, klopfte an die Brust und gelobte Besserung. Von jetzt an war Bernardino auch Fürstenprediger. Aber er wählte die Worte nicht freier und schliff den Satz noch sorglicher. Gerade das wirkte. Rhetoriker und Theatraliker und Künstler kannten die Nobili zu Dutzenden, aber einen einfachen, evangelischen Sprecher nicht mehr. Da kam nun dieser Demokrat in der Kutte, ohne Pfeile und Komplimente, und sagte, Mätressenwirtschaft des Landesherren sei Ehebruch, Steuerdruck gegen die Untertanen sei Plünderung, Kriegsführen aus Ehrgeiz und Eroberung komme dem gemeinen Mord und Raub gleich. Prunk mit Denkmälern und Statuen sei Eitelkeit, wie übertriebene Schmuck anlegen, kurz und gut, ganz genau, so heiße das Sünde beim Herrn, was als Sünde beim Bauern und Handwerker gelte. Du, rief er alle von der Kanzel an, du Herzog, du Knecht, du Färber, du Senator, du Bischof und du General. Keinen Namen nannte er ausdrücklich und keine Person stellte er bloß, damit er umso klarer ihre Sünden schelten dürfe. Jedoch, so traf er weit genauer, jeder fühlte den Hieb, der ihm von der Kanzel her galt, jeder die Beschwörung, die ihn zu Buße und Genugtuung trieb. Ja, soweit aus dem Vorwort des Heinrich von Federer. Ich möchte nun ein paar Daten sagen zu seinem Leben. Also, er ist am 8. September 1380 in Massa-Carrara auf die Welt gekommen. Ich glaube, das ist noch ganz interessant zu wissen. Er war ein erbetenes Kind von seinen Eltern. Die haben lange nach Kindern gebeten und haben der Mutter Gottes ein besonderes Versprechen gemacht. Und dann ist Bernardino auf die Welt gekommen, geboren am 8. September. Das ist für ihn ein wichtiges Datum. Ja, es ist sein Geburtstag, aber gerade dieser 8. September wird für ihn ein weiter prägender Tag sein. So sagt er einmal: Ich, Bruder Bernhardin, war immer ein Verehrer der allerseligsten Jungfrau. Denn am Fest ihrer Geburt bin ich geboren, am selben Tag in der Taufe ein Christ geworden. Am gleichen Tag bin ich durch den Empfang des Ordenskleidens zu einem neuen Leben geboren worden. Am gleichen Tag habe ich die Profess abgelegt. Am gleichen Tag die erste Messe gesungen. Und am gleichen Tag wünschte ich einst zu sterben. Also wir sehen hier, Bernardin von Siena hat die Marienfrömmigkeit gleichsam in seine Wiege gelegt bekommen. Maria hat ihn Zeit seines Lebens begleitet. Er ist dann früh Waisenkind geworden, ist dann von Massa Marittima nach Siena, wo seine Verwandten gewohnt haben, seine Onkel und seine Tanten, bei denen ist er eigentlich dann auch aufgewachsen, hat dann, da sie adelig waren, hat er auch die Möglichkeit zu guten Studien, ist von 1392 bis 1399 hat er Studium bei Privatlehren, sogenannte Gymnasialstudien, und dann an der Universität Siena hat er Kirchenrecht studiert. Und wenn jemand damals Kirchenrecht studierte, dann hat er auch Theologie, das war also mit verbunden mit der Theologie. Wir haben jetzt im Vorwort gehört, wie Bernhardin von Siena auch dann in der Zeit seines Studiums eigentlich dann sich eingesetzt hat in der Pflege von Pestkranken. Das war eigentlich ein ganz heroischer Akt. 1400 ist die schwarze Pest ausgebrochen. Der junge Bernardino kam mit 12 weiteren Jungen zum Spital der Scala in Siena und hat sich als Pfleger der Pestkranken zur Verfügung gestellt. Er hat sich da sehr stark eingesetzt. Er hat das Risiko auf sich genommen, auch selbst eventuell infiziert zu werden und daran zu sterben. Er war letzten Endes bereit. Er sagte, wenn das Gott so möchte, bin ich dazu bereit. Und er ist dann nach mehreren Monaten dieses strengen Dienstes, ist er dann selber, kann man sagen, todkrank, ist er dann bei einem Freund, der Familie seines Freundes, dann gesund gepflegt worden. Er hat also wirklich ins Antlitz des Todes geschaut. Nach 4 Monaten ist er dann wieder gesund geworden, hat vorerst seine Cousine, bei der er eine Zeit lang aufgewachsen ist, die war sehr krank, hat er dann die wieder gepflegt und danach hat er sich gefragt, in welchen Orden er eintreten solle. Er wollte sich wirklich ganz Gott weihen, dachte zuerst an die Augustiner, ist dann aber nachher zu den Franziskanern gekommen. 1402 ist er ins Kloster der Franziskaner in Siena eingetreten. Nun kommt noch etwas dazu, dass zu der Zeit, wo der junge Bernardin in den Orden eingetreten ist, es auch Reformgruppen gab, die wieder ganz nach dem ursprünglichen Ideal des heiligen Franziskus leben wollten. So ist dann Bernardin von Siena nach ganz kurzer Zeit im Noviziat in Siena dann übergesiedelt ins Noviziatshaus der Observanz nach Colombaio. Das war ein Reformklösterchen, da wird beschrieben, die kleine Bruderschaft, in der er als Novize geschickt wurde, lebte streng nach der Regel der Observanz an einem abgelegenen Platz oberhalb Seggianos an den Hängen des Monte Amiata. Es wurde Il Colombaio, der Taubenschlag, genannt, wegen der vielen Ringeltauben, die in den umliegenden Wäldern ihre Nester hatten. Die Gegend ist heute noch ganz unberührbar, nur in tiefer gelegenen Hänge wurde später mit üppigen Olivenhainen, die heute wieder verwildert sind, und ein paar steinigen Weinbergen bepflanzt. Je weiter man den Berg hinaufklettert auf dem Pfad, der zum Kloster führt, ein mühsamer Aufstieg, den Bernardino oft zurückgelegt haben muss. Im Klösterchen Colombaio ertrugen die Brüder Hitze und Kälte, Durst und Hunger. Wie seine Mitbrüder widmete sich Bernardin auch der Pflege der Kranken in den Nachbardörfern, ging jeden Tag auf Almosensammlung, ging also von Haus zu Haus, von Tür zu Tür, um Almosen für seine Gemeinschaft zu erbitten. Manchmal warfen die Dorfbuben spitze Steine gegen seine nackten, schmalen Knöchel oder machten ihn über seine zerlupfte Kutte lustig. Ja, es wird gesagt, dass Bernardino ein sehr ernster Novize war, der es wirklich ernst machte mit der Lebensführung, der aber auch eine liebevolle Güte zum Nächsten hatte. Keine Arbeit war ihm zu mühsam, keine zu niedrig. Er war bereitwillig mit eigenen Händen zu arbeiten. Nicht zu vergessen, er ist eigentlich ein ausgebildeter Jurist. Aber er hat sich da total hineingegeben. Er psalierte Tag und Nacht vor dem Herrn und brachte ihm Geist und Herz gleichsam als Morgen- und Abendopfer dar. Er übte nicht bloß das gewöhnliche Regelfasten, sondern hielt verschiedene Abbruch- und Fastenzeiten mit unnachsichtiger Strenge bei Brot und Wein. Er trug Bußgürtel, hielt Kasteiungen und Nachtwachen. Also hier hat er ganz streng gelebt. Ist dann nach einem Jahr, hat er die ewige Profess abgelegt. Und nach einem weiteren Jahr ist er bereits zum Priester geweiht worden. Da habe ich ja vorhin schon gesagt, eben, da ist immer der 8. September der wichtige Tag. Noch in dieser Verborgenheit von Colombaio wird er von seinen Mitbrüdern dann als junger Priester zum Prediger bestimmt. Da staunen eigentlich alle, weil er kein starkes Stimmwerk hatte. Er hat sich einfach dem Willen Gottes übergeben. Was seine Oberen wollten, das hat er als Willen Gottes betrachtet. Er hat aber zur Mutter Gottes, wie wir ja gehört haben, eine große, große Liebe, große Verehrung. Und da hat er ihr sein Anliegen hingelegt, sie möge ihn doch heilen. Und tatsächlich, auf die Fürsprache der glorreichen Jungfrau Maria, ist er befreit worden. Eine unsichtbare Feuerkugel schwebte vom Himmel hernieder, drang in Bernardinos Kehle und brannte Rost und Rauheit seiner Stimme weg. So sagte es einer der Biografen. Also er wird von einem göttlichen Strahl erleuchtet und erkannte dann darin, dass er eben zum wirklichen Predigtdienst berufen sei und Gott hat ihn wirklich zu einem hervorragenden Prediger gemacht. Er ist dann von Seggiano weitergegangen, wieder nach Siena, und dort hat er nicht nur gepredigt, er hat dann auch ein Klösterchen der Observanz, wie sie in Colombaia gelebt haben, die Brüder errichtet. Er hat das zusammen mit seinen Brüdern gebaut, ein kleines Klösterchen am Stadtrand von Siena, das nach dem Ort La Capriola genannt wurde und später dann einfach L'Osservanza, der Ort der Observanz. Es ist so ein bisschen dann das Zentrum geworden der Observantenbrüder. Von dort ist er weiter versetzt worden nach Fiesole in ein Noviziatshaus und dort hat ein Novize prophetisch am Abend im Gebet gerufen: Bernardino, geh als Prediger in die Lombardei. Und er hat das dreimal so gerufen und am anderen Tag hat sich Bernardino auf den Weg gemacht und ist dann nach Norditalien gekommen, war dann zwischen 1408 bis 1416 Prediger in Norditalien, in Mailand, in Bergamo, in Mantua. Und interessant ist noch in Bergamo, der Heilige hat dort sehr großen Widerstand gespürt. Und was macht er? Er hat dann gesagt, die Leute ermuntert, sie sollen doch am Sonntag in die Predigt kommen. Er hätte ihnen eine Botschaft vom Himmel zu verlesen. Und dann sind sehr viele Leute hingegangen und er hat dann gleichsam aus der Apokalypse, aus dem Brief an die Gemeinde von Bergamon, hat er dann auf die Leute von Bergamo übertragen. Also es war ein ganz Kreativer, hat dann diese Leute in seiner Predigt, hat er dann ein Dokument auf einer Rolle entrollt und den Leuten gesagt, schaut mal, das ist jetzt dieser Brief, und hat dann eigentlich eben dann von dieser Apokalypse her gesagt, eben dieses Zeichen, dass die Menschen sich damals bekehrt haben und wie die Menschen in Bergamo und so, als auch die Leute in Bergamo. So hat er also in diesen verschiedenen Orten gepredigt. Er ist dann auch in Mantua gewesen und von dort aus ist er dann noch weiter zum Norden gelangt, auch in die heutige Schweiz. Es ist sehr interessant, wenn wir vom Pass San Bernardino sprechen oder vom großen St. Bernhard reden, wissen die wenigsten wahrscheinlich, was das für eine Bewandtnis hat. Der große St. Bernhard im Wallis, das ist also vom heiligen Bernhard von Aosta, aber San Bernardino, dieser Pass in den Süden, vom Bündnerland ins Tessin, ins Misox, dieser Pass hat den Namen vom heiligen Bernhardin von Siena. Und es ist interessant, die Ortschaft vor dem Pass heißt auch San Bernardino. Das heißt doch, dass Bernardino, der bis dort hinaufgekommen ist, auf den Pass, der damals Pass der Vögel genannt wurde, Passa degli Uccelli, haben die Leute nachher dann zum Pass San Bernardino verändert. Er hat zwischen 1419 und 21 sich in dieser Gegend aufgehalten. Fast jeden Tag predigte er, durchwanderte große Teile in der Lombardei, ihre sanften grünen Ebenen, überquerte daraufhin die Alpen über den Pass, eben der heute noch seinen Namen trägt. Pater Ange Koller hat in seinem Büchlein über das Kommen des heiligen Bernardin in helvetischen Landen Folgendes gesagt: Der Zeitgenosse und Gefährte des heiligen Bernardin, Barnaba da Siena, einer der ersten, die sein Leben beschrieben, bemerkt: Es befinden sich in den Alpen sehr bevölkerte Orte, wo der heilige Bernardin in der Lehre Christi unterwies und wo er von den Einheimischen als ein Apostel des Herrn betrachtet wurde. Scheint unser Missionar nicht selbst uns sein Verweilen inmitten dieser Bevölkerung zu bekennen, wenn er offenbart? So sagte Bernardino, mit Recht würde ich euch diese Worte in der Lombardei nicht sagen, aber wenn ich auf meinen Wanderungen ein neues Gebiet betrete, mache ich mich daran, den Ortsdialekt zu studieren, um von allen verstanden zu werden. Also es ist auch interessant, dass Bernardino sich als natürlich ein Mensch aus der Toskana mit seinem Italienischen, das ist nicht genau das gleiche Italienische, wie man das in der Lombardei sprach, diese verschiedensten Dialekte, aber Bernardin ist bestrebt, wenn er zu den Menschen geht, diesen Dialekt ein bisschen kennenzulernen, damit er in den Herzen der Menschen etwas bewirken kann. Also er hatte sich mit Geschick den ortsüblichen Dialekt angeeignet und sich dem Geist der Bevölkerung angepasst. So sagte er einmal in Siena, in der Lombardei würde ich diese Worte mit gutem Grund nicht gebrauchen. Wenn ich von Land zu Land ziehe und predige und ich komme dann an einen Ort, so gebe ich mir Mühe, immer mit deren Wortschatz zu sprechen. Ich habe gelernt und verstehe es, viele Dinge auf ihre Weise zu sagen. Also so, wenn er in die Leventina gekommen ist, hat er auch eben bei den Leuten diesen Dialekt, diesen Ortsdialekt mindestens teilweise, er hat es verstanden, hat es auch den Leuten ein wenig so in dieser Art gepredigt. Das ist doch interessant. So ist es eigentlich klar, dass Bernardin von Siena eben diese Ortschaft, die heute den Namen nach ihm trägt, gekommen ist. So heißt es, die Gesamtheit unserer Geographen und Geschichtsschreiber stimmen miteinander überein, dass der Name des Ortes San Bernardino vom heiligen Bernardin von Siena komme. Von diesem Namen, der auf allen Lippen war, der dann diesen kleinen geheiligten Flecklein Erde, diesem berühmten Pass in den Bündner Alpen, verblieb. Dieser Name ist so ruhmvoll und berühmt wie der Pass selbst, so groß vor Gott, als er vornehm ist vor den Menschen. Er bedeutet für diesen bevorzugten Ort eine Ursache himmlischen Segens. Von der Alp Gualdo de Gareda aus überschreitet der heilige Bernardin mehrmals die Moesa, die fröhlich in ihrem Kiesbett murmelt und friedlich die Weidenplätze vom Pian San Giacomo bewässert, wo Kühe und Schafe grasen. Er durchquerte vorher einen Wald hundertjähriger Tannen und verlässt dann das malerische Landschaftsbild. Er ist an der Stelle angelangt, wo der Fluss sich ins Leere stürzt und sich der zackigen Unebenheiten seines steinigen Flussbettes wegen in weiß schäumenden Wasserstrahlen zerteilt. Wie verstand doch die Seele des heiligen Bernardin diese großartigen Naturschönheiten zu kosten? So sagt es weiterhin Angelo Koller. Ja, der Heilige hat also auch im Misox gepredigt. Zwischen 1450 wurde heilig gesprochen und 1467 wurde also im Dorf San Bernardino dann die Kapelle gebaut, wie wir sie heute noch sehen auf dem kleinen Hügel, die alte Kapelle. Man sagt, dass dort oben der Heilige gepredigt hätte. Man hatte dann an dieser Stelle das Kirchlein gebaut. Da gibt es auch interessante Fresken. Ein Bild im Kapelleninneren von Cristoforo Nicolao da Saregno, 1460 gemalt, sehen den Heiligen mit der IAS-Sonne, also er hat immer wieder die Namen Jesu Verehrung propagiert, eine Bibel in der anderen Hand und zu seinen Füßen drei Mitren. Ich möchte dann später noch auf diese drei Mitren zu sprechen kommen. So zeigt sich also, dass Misox auch als Ort, das der Heilige aufgesucht hat. Und überhaupt im ganzen Obertessin haben wir verschiedene Kirchen auch. Fast in jedem Dorf gibt es Kirchen, wo ein Bild oder eine kleine Abbildung vom heiligen Bernhardin gemalt ist, um eben zu zeigen, dass der Heilige auch an diese Orte gekommen ist.
Wir sind zurück in der Sendung mit dem Franziskanerpater Gottfried Decker. Er spricht über den heiligen Bernhardin von Siena. Er war Reformer vom Orden, war ein großer Mariolog, Doktor Assumption und hat sehr viel gepredigt. Und so sind wir jetzt auf die weiteren Gedanken von Pater Gottfried gespannt.
Ja, ich habe in einer anderen Sendung ja mal über das Thema gesprochen, Bernhardin von Siena, der Verkünder des Namens Jesu. Ich möchte nicht jetzt so viel Zeit dafür verlieren, aber ganz kurz noch, er wird ja immer mit dieser Sonne, IHS-Initialen, dargestellt. Dieses Zeichen trug er immer bei sich, wenn er den Leuten predigte, und hat den Leuten auch damit den Segen gegeben. Schon zu Lebzeiten des heiligen Bernhardin hat sich dann der Kult um die Namen-Jesu-Verehrung in ganz Italien verbreitet. Das können wir heute noch sehen. Vor allem in Mittelitalien, wie viele Häuser, Kirchen, Kapellen, ist dieses Zeichen angebracht. Auch Mitbrüder von ihm haben das dann übernommen. Der heilige Johannes von Capistrano hat es nach Ungarn gebracht, der heilige Jakobus von Mark auf den Balkan oder die heilige Coletta, die Erneuerin des Klarissenordens, brachte es auch nach Frankreich. Und so ist also dieses Zeichen dann auch nach Übersee gekommen. Die Brüder der Observanz brachten die Verehrung auch dann nach Spanien und Portugal. Von dort kam es nach Mexiko, den Orient, sogar bis nach Indien, China und Japan. Überall, wo man in den fernsten Ländern der Erde Bernardinos Emblem, also dieses Zeichen IAS, über eine Tür geritzt oder in eine Kirche an der Wand gemalt sieht, ist das ein Zeichen dafür, dass einer der Nachfolger des heiligen Bernardin an diesem Ort geweilt hat und die Sonne der Barmherzigkeit mit sich getragen hatte. Nun möchte ich etwas sprechen über den heiligen Bernardin als sogenannter Vater der Observanz. Was heißt das überhaupt? Interessanterweise wird die Gruppe der Observanten, die auf den heiligen Bernardin zurückgeht, in Polen bis auf den heutigen Tag Bernhardiner genannt. Der Begriff Bernhardiner ist bei uns in der Schweiz ja eben gebunden an die Hunderasse, die auf dem großen St. Bernhard gehalten wurde von den Mönchen. Das hat mit dem eigentlich nichts zu tun, also das ist etwas anderes, es ist der große St. Bernhard gemeint. Hier in Polen, wie gesagt, ist es durch den heiligen Johann Capistran, der ein Kloster in Krakau gegründet hat und das Kloster St. Bernardin genannt hat. Das ist war kurz nach der Heiligsprechung, hat sein Schüler Johannes Capistran ein Kloster dort gegründet und von daher kommt der Name Bernhardiner, der ist in Polen weiter bis zum heutigen Tag so geblieben. Das der Begriff für Franziskaner, Observant, Bernhardiner. Die Gruppierungen Observanten, Rekollekten, Reformaten und Alkatriner, auch Diskalziaten genannt, die wurden im 19. Jahrhundert unter Papst Leo dem 13. in einem Zweig zusammengefasst als Franziskaner. Das heute die braunen Franziskaner gehen alle auf diese Gruppierungen zurück. Und die größte Gruppierung ist sicher die der Observanten gewesen und Bernhardin von Siena war so wie ein Vater der Observanz, obwohl er schon in die Observanzbewegung eingetreten ist, aber weil er sie sehr stark dann verbreitete, ist er auch so genannt worden. Was heißt das jetzt eigentlich? Das Wort Observanz kommt vom lateinischen Wort observare und das heißt beobachten. Und gemeint ist die Regel beobachten. Dem heiligen Bernardino und dieser Bewegung war es ein Anliegen, eben wieder möglichst auf die Ursprünge des heiligen Franziskus zurückzugehen, auf diesen Geist und auch die Regel der Minderbrüder zu befolgen. Die Franziskaner werden ja mindere Brüder genannt. Franziskaner werden sie eben wegen Franziskus gerufen, aber eigentlich heißt der Orden Ordo Fratrum Minorum, Orden der Minderbrüder. Es ist sehr kompliziert, diese verschiedenen Abspaltungen, aber ich möchte ganz kurz noch etwas sagen. Da gab es schon zu Lebzeiten des heiligen Franziskus eine Gruppe Brüder, die sehr stark ganz nach dem Geist der Regel leben wollten, die man dann später auch Spiritualen genannt hat, also nach dem Geist der Regel, Spiritus, gegen die Konventualen, die große Häuser wollten und auch Studien, die ein eher mönchisches Leben führen wollten, das den Benediktinern sehr ähnelte. Die Observanz ist dann aus dieser Gruppe von einem Bruder, Bruder Paluccio von Trinci, entstanden, der in Erlaubnis des Generalministers die Möglichkeit hatte, sich zurückzuziehen und die Regel ganz und gar zu beobachten. Denn die Regel des heiligen Franziskus ist dann auch von der Kirche durch die Päpste erklärt worden Und alle diese Erklärungen, die da dazu gebracht worden sind, haben dann das Leben eigentlich ausgelegt, wie es zu leben ist. Und einige Brüder meinten, das sei eigentlich nicht mehr das Ursprüngliche, was Franziskus wollte. Und so ist dann das eben mit diesen Observanten entstanden. Bernardin von Siena ist dann noch während seines Noviziates in dieses Klösterchen nach Colombaio gekommen, ist dort erzogen worden und hat dann durch seinen Predigtdienst auch diese Bewegung überall in Italien bekannt gemacht. Er hat dann 3 große Schüler gehabt, die dann so etwas wie die Säulen der Observanz geworden sind. Der heilige Johannes von Capistran, der heilige Jakobus von der Mark und der selige Albert von Satajano. Sie haben sich besonders in Italien eben für diese Bewegung sehr stark eingesetzt. Die Brüder lebten meist in kleineren Gemeinschaften, meistens in kleineren Klösterchen, haben aber immer auch die Bereitschaft gehabt, den Armen beizustehen, gerade auch zur Bestzeit, die Bestkranken zu pflegen und so weiter. Das war immer eine wichtige Aufgabe, die eben auch auf den Franziskus zurückgegangen ist, der ja auch selber bis zu seinem Tod die Aussätzigen gepflegt hat. Bernardino ist dann auch der Obere dieser Gruppierung geworden, sogenannter Generalvikar. Die waren ja dann noch dem Generalminister der Franziskaner unterstellt. Er ist dann, man könnte sagen, der Zweite, der eben die ganze Bewegung dann vorangetrieben hatte. Und wenn wir jetzt bedenken, dass Bernardino, der ja ein großer Prediger war, aber in der Zeit als Generalvikar ja auch x Häuser aufgesucht hat, sie erneuert hat, aber auch neue Häuser gegründet hat. Als er in den Orden eingetreten war, gab es 23 Klöster, die nach der Observanz lebten. Als er dann starb, waren es 200. Als er in den Orden eingetreten war, waren 130 Observantenbrüder. Als er starb, waren es über 4000. Also eine Bewegung, die sich dann sehr stark verbreitet hat. Und wie gesagt, der heilige Bernardin von Siena, dem war es bei dem Dienst als Generalvikar, die Klöster zu erneuern und sie zum ursprünglichen Geist der Regel zurückzuführen. Meistens wird in der Kunst der heilige Bernardin mit der Sonne dargestellt. Was das bedeutet, muss ich nicht mehr sagen. Mit der Bibel ist auch klar, aber meistens zu Füßen 3 Mitras, also 3 Bischofsmützen. Was heißt das? Tatsächlich, der heilige Bernardin von Siena, ihm wurde 3-mal das Bischofsamt angeboten und er hat es 3-mal abgelehnt. Er ist da, ich denke, ganz im Geist des heiligen Franziskus geblieben. Franziskus wollte nicht, dass Brüder solche kirchliche Ämter anstreben. Bernardin von Siena war ein ganz nüchterner Mann, der hat sich gesagt, ja, das ist ein solches Amt, da bin ich behindert, ich kann dann nicht mehr so predigen. Er sagt, jetzt schon ist ganz Italien meine Diözese, wo ich in ganz Italien predigen kann, wenn ich mal Bischof bin, dann kann ich nur in einem bestimmten Ort wirken. So ist ihm also zuerst die Diözese Siena angeboten worden, seine Heimatdiözese. Dann war es die Diözese Ferrara, die ihm 1431 angeboten wurde. Und da sagte er, nein, solange mir ein Atemzug bleibt, werde ich diese demütige Lebensweise des heiligen Vaters Franziskus nicht aufgeben. Warum sollte ich Bischof von Ferrara werden? Bereits bin ich ja schon ganz Bischof von Italien. Denn wo ich nur hinkomme, werde ich wie ein Bischof aufgenommen und behandelt. Nein, meine Patriarchen oder gar Papstwürde würde ich gegen die des einfachen Bischofs nicht austauschen. Also gemeint eigentlich des einfachen Predigers. Dann am Schluss 1435-36 wurde ihm der 3. Bischofsstuhl angeboten, Urbino, und auch da hat sich Bernardino dagegen eigentlich eingesetzt, dass er nicht das werden musste. Jetzt möchte ich noch ganz kurz etwas erwähnen, was schon bereits angetönt worden ist, dass Bernardino von Siena auch ein Mariologe war. Er wird Doctor Assumptionis genannt. Was heißt das eigentlich? Also der Lehrer der Himmelfahrt Mariens. Er war ein Studierter, der wirklich auch verschiedene Schriften verfasst hat. Vor allem sind es seine Predigtzyklen, die auch veröffentlicht worden sind. Aber wie gesagt, er hat auch theologische Werke in dem Sinn verfasst, die dann nachher für die Kirche später auch wichtig geworden sind. Der Heilige vertrat damals schon, das war ja noch nicht ein Dogma, die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel. Das wurde ja erst am 1. November 1950 in der Kirche als Dogma erklärt. Bernardin von Siena hat darüber einiges niedergeschrieben. Er sagt unter anderem: Nach der Aufnahme Mariens in den Himmel mit Leib und Seele ist sie zur Königin des ganzen Universums, der Engel und der Menschen gekrönt worden. So hat dann der Papst Pius XII., der offiziell die Dogmatisierung, das Dogma von der leiblichen Aufnahme in den Himmel am 1. November 1950 verkündet hat, hat Bernardin von Siena als einen zuverlässigen Zeugen für das Dogma der Himmelfahrt, der Aufnahme Mariens, bestätigt. Er sagt unter anderem: In der Spätscholastik im 15. Jahrhundert hat der heilige Bernardin von Siena zusammengefasst, was die mittelalterlichen Theologen über die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel ausgesagt und erörtert haben. Er erwog es mit großer Sorgfalt und begnügte sich dabei nicht, die Hauptgedanken der vorausgehenden Periode darzulegen, sondern fügte noch weitere hinzu: die Ähnlichkeit der Gottesmutter an Adel und Würde des Geistes und des Leibes mit ihrem göttlichen Sohn, eine Ähnlichkeit, die uns verbietet, auch nur zu denken, dass die himmlische Königin vom himmlischen König getrennt sein könnte, verlange durchaus, dass Maria nur dort sein dürfe, wo Christus ist. Das ist das aus dieser Konstitution, die Papst Pius XII. Geschrieben hat, beziehungsweise zitiert er hier den heiligen Bernardin von Siena. Noch eine wichtige Aussage ist auch: Wohl ist den wenigsten bekannt, dass der heilige Bernardin von Siena auch der Schöpfer des zweiten Teils des Gegrüß seist du Maria ist. Also Gegrüß seist du Maria, zweiter Teil: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Das stammt eigentlich von ihm, ist dann durch seine Mitbrüder auch verbreitet worden. Und der letzte Teil, jetzt in der Stunde des Todes, ist dann erst nach ihm entstanden. Aber einfach zu sagen, er ist doch auch hier, zeigt er wirklich ein sich als Mariologe. Ja, ich glaube, da sind wir im Grunde genommen zum Ende gekommen. Es ist doch erstaunlich, wie dieser Mann damals die Herzen der Menschen erobert hat, wie er im Orden eine Reform durchgezogen hat, wie er auch in seinem theologischen Denken auch die Kirche beeinflusst hat. Ich denke, er ist nicht nur einer der größten Volksmissionare, die es je gegeben hat, er ist sicher auch ein großer Theologe und vor allem auch ein Mariologe und natürlich auch ein Christologe, denn er hat die Verbreitung des Namens Jesu eigentlich sich dafür eingesetzt. Und ja, dann möchte ich mich hiermit schließen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Pater Gottfried, für diese tiefgreifenden, schönen Gedanken. Und ich wollte Sie noch fragen, ob Sie uns abschließend der priesterliche Segen spenden könnten.
Ja, ich kann das vielleicht gerade auch tun mit einem Gebet mit diesem Auszug aus dem heiligen Namen Jesu, das wahrscheinlich auf ihn zurückgeht. O heiliger Name Jesus, leuchtender als die Sonne, von Liebe überströmend, übersprudelnd von Glückseligkeit, unaussprechliche Wonne, deren unerschöpfliche Quelle das Wort ist, seraphische Freude, alle Süßigkeit übertreffend. O göttliches Wunder, vor dem der Himmel, die Hölle und die Erde anbeten niederfällt, fern von Jesu Namen gibt es keine Wonne, weder für den Menschen auf Erden noch für die Engel im Himmel. Ja, und dazu segne euch auf die Fürbitte der heiligen Gottesmutter Maria und des heiligen Bernhardin von Siena, der allmächtige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Pater Gottfried, und so wünsche ich Ihnen und einfach der ganzen Gemeinschaft, allen Franziskaner auf der ganzen Welt, reicher Gottessegen, und möge auch die Mutter Gottes immer wieder, wie es auch der heilige Bernhardin von Siena gemacht hat, euch führen und leiten und zu Jesus führen. Herzlichen Dank, Pater Gottfried.
Danke, Frau Marti, herzlichen Dank.
Das war die Sendung mit Pater Gottfried Ecker über den heiligen Bernhardin von Siena. Das Thema war, die heutigen Franziskaner hießen bis 1897 Observanten und sie gehen auf den Reformen des Ordens, den heiligen Bernhardin von Siena aus dem 14. Jahrhundert zurück. Und so haben wir viel erfahren, wieso überhaupt der heilige Bernhardin als Mariologe genannt wird, als Doktor Assumption und Reformer. Und ich möchte mich nochmals herzlich bedanken. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Sie auch darauf hinweisen, dass Pater Gottfried ein Buch über den heiligen Bernhardin von Siena geschrieben hat. Der Titel lautet Verkünder des Namens Jesu und ist im EOS Verlag erschienen. Sie können das Buch beim Buchhandel bestellen und es ist empfehlenswert. Es ist sehr schön und auch illustriert mit diversen Bildern und hat ca. 200 Seiten. So verabschiede ich mich nun von der heutigen Sendung und ich wünsche Ihnen reicher Gottessegen. Büezi Gott und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.